Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sabine Schuh und das ist Genome Editing. Wie, was, wozu? Perspektiven im Dialog. Heute mit einem Special. Anders ist eine aktuelle politische Entwicklung. Die EU-Institutionen haben sich im Trilog auf einen gemeinsamen Entwurf zur Regulierung neuer genomischer Technik verständigt. Kürzlich wurde damit ein inhaltlicher Kompromiss erzielt, noch kein Gesetz. Aber ein wichtiger Zwischenschritt. Der Text muss nur noch die abschließenden Schritte im europäischen Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Wir nutzen diesen Moment, um aus wissenschaftlicher Sicht einzuordnen, was dieser Entwurf bedeutet und wie es nun weitergehen könnte. Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Gabriele Kritschall, Professor Dr. Holger Puchtar, Dr. Robert Hoffi und Professor Dr. Stefan Clemens. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Kommen wir gleich zur ersten Frage. Was ist mit der Trilog-Einigung jetzt entschieden? Und was steht noch aus?
Ja, also entschieden ist oder ist im Prinzip der Plan erstmal, der vorgesehen ist für diese neue Regulierung. Und was vielleicht das Entscheidende ist, ist ja, dass sich zum Beispiel an der Freisetzungsrichtlinie, also dem Kern des Gentechnikrechts, gar nicht ändert, sondern man eine neue Verordnung schafft, wo es also wirklich nur um diese neuen genomischen Techniken und ihre Verwendung an Pflanzen geht. Und im Kern ist also entschieden worden oder man hat sich geeinigt darauf, dass man zwei Kategorien schaffen will. Die Kategorie 1 sind Pflanzen, die so auch durch bisherige Züchtungstechniken entstehen können. Und die Kategorie 2 sind also Pflanzen, die unter Verwendung dieser neuen genomischen Techniken gezüchtet werden, aber wo die Veränderungen eben über definierte Grenzwerte hinausgehen. Und nur die Kategorie 1, also diese einfachen veränderten Pflanzen, die sollen also von der Regulierung und der Kennzeichnungspflicht nach dem bestehenden Gentechnikrecht ausgenommen werden. Und genau, das ist also im Kern die Einigung. Und in dem Kompromiss hat man sich eben, ging es vor allem um Detailfragen, eben zum Beispiel die Definition dieser beiden Kategorien und noch so ein paar Details.
Ja, das, was Robert eben geschildert hat über die Inhalte des Trilogsverfahrens, das ist als politische Einigung zu bewerten. Das hat noch keine Rechtskraft. Das muss noch vom Europäischen Parlament und vom Rat ratifiziert oder bestätigt werden. Das wird so bis Ende März diese Entscheidung nächsten Jahres erwartet. Wobei alle hoffen, dass das problemlos und ohne weitere inhaltlichen Veränderungen erfolgen werden. Es tagt jetzt auch morgen am 19. Der sogenannte COREPER, das ist der Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten, der sich auch nochmal mit den Inhalten des Trilogverfahrens auseinandersetzen wird und der bereitet die Arbeit des Europäischen Rats vor, also der bereitet auch diese Ratifizierung vor. Wenn das dann hoffentlich Ende März erfolgt ist, dann wird dieser Rechtsakt im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht, dann ist er rechtskräftig innerhalb von einer kurzen Frist, etwa von 20 Tagen, und dann gibt es für die einzelnen Nationalstaaten noch eine Umsetzungsphase, die ich schätze mal so etwa 2 Jahre betragen wird, und danach ist das nicht nur rechtskräftig, sondern muss auch so von den Nationalstaaten umgesetzt werden. Das heißt, so in 2, 2,5 Jahren könnten wir dann hoffen, dass diese neue Rechtslage sowohl der akademischen Forschung als auch den Züchtern die Arbeit erleichtert.
Vielleicht ergänzend noch dazu, also ich teile natürlich zunächst mal den Optimismus und hoffe, dass dieser Weg tatsächlich beschritten wird. Ich will aber trotzdem darauf hinweisen, dass das bisher nur der Vorschlag für eine Einigung ist. Und ich erwarte immer noch Debatten, auch in den nächsten Monaten. Das EU-Parlament muss entscheiden. Es ist auch ein anderes EU-Parlament als dasjenige, das die erste positive Entscheidung getroffen hat. Denn zwischen dieser Entscheidung und der nächsten lagen Wahlen. Und wir haben leider inzwischen ja eine Polarisierung in der politischen Landschaft, die zumindest befürchten lässt, dass sich das auch in diesem Prozess nochmal manifestieren wird. Ich sehe also unsere Aufgabe aus der Wissenschaft weiterhin, dass wir uns an den Debatten beteiligen und versuchen eben, evidenzbasierte Regulierung mit auf den Weg zu bringen. Das Ganze ist noch nicht ausgestanden, auch wenn ich mich sehr gefreut habe über diese Trilogeinigung, weil damit ein erster vorsichtiger Schritt gegangen wird.
Ein zentraler Punkt des Entwurfs ist ja die Unterscheidung zwischen NGT1 und NGT2. Ist diese Trennung aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll oder ist sie zu grob?
Ja, also diese Trennung ist sicherlich sinnvoll. Wir haben im Prinzip, ja, wir müssen uns klar machen, dass natürliche Mutationen immer auftreten und dass die Pflanzen im Feld, die konventionell gezüchtet sind, von diesen Pflanzen, die jetzt mit dieser neuen genomischen Technik Klasse 1 produziert sind, nicht unterscheidbar sind. Das ist ja der ganze Hintergrund der Geschichte. Ich weiß nicht, die meisten Leute wissen ja gar nicht, wie viele Mutationen auftreten. Treten normalerweise im Feld, wenn Sie zwei Gerstenpflanzen haben, dann unterscheiden sich die alleine schon durch 100 Veränderungen. Was ist erlaubt jetzt? Es sind bis zu 20 Veränderungen erlaubt. Das ist also deutlich unter der natürlichen Mutationsrate. Es sind noch weitere Veränderungen erlaubt. Diese weiteren Veränderungen treten aber alle auch in natürlichen Populationen so auf, sodass ich sagen muss, wissenschaftlich sind die Kriterien absolut nachvollziehbar, weil man diese Pflanzen niemals wissenschaftlich als künstlich manipuliert definieren könnte. Des Weiteren ist es so, dass diese aus dieser NGT1-Klasse ausgeschlossen worden sind, Pflanzen, die herbizidresistent sind. Ich meine, das ist durchaus ökologisch sinnvoll, dass man sagt, wir wollen nicht mehr Herbizideinsatz in Europa haben. Und deswegen hat man hier die politische Entscheidung getroffen, dass für diese spezielle Kategorie diese entsprechende Klassifizierung nicht gilt. In anderen Fällen, also wir können natürlich, wenn wir diese Kategorie 1 anwenden, pestizidresistente Pflanzen herstellen. Das bedeutet, hier erwarte ich tatsächlich, dass wir wesentlich verringerten Pestizideinsatz in der Europäischen Union bekommen mit der neuen Regelung.
Was ich vielleicht an der Stelle gerne noch ergänzen möchte, was ich auch sehr erfreulich fand, es sollen ja auch cisgene Pflanzen unter die Kategorie 1 fallen. Das heißt also Sequenzen, die schon im Pool des Züchters vorhanden sind. Man könnte also zum Beispiel aus einer alten Apfelsorte ein Resistenzgen in eine moderne Apfelsorte übertragen und das Züchtungsprodukt würde dann als NBT1 gelten. Also ich denke, das war auch eine sehr kluge, ein kluger Vorschlag.
Also, um den globalen Kontext hier auch mal herzustellen, die EU würde mit einer solchen Unterscheidung von NGT1 und NGT2 im Wesentlichen dem folgen, was in vielen Ländern bereits entweder geltendes Recht ist oder kurz davor ist, geltendes Recht zu werden. Letztes Beispiel war im November die Verabschiedung des Precision Breeding Acts in England. Also der Präzisionszüchtung oder präzisen Züchtung. Und hier ist eine ähnliche Unterscheidung vorgesehen. Und auch in Nordamerika, in Südamerika, auch in China, in vielen anderen Ländern folgt man in etwa diesem Pfad. Auch Japan ist schon länger auf diesem Stand, obwohl Japan eben auch eine Geschichte hat, sehr kontroverser Debatten um transgene Pflanzen. Aber dort hat man sich auch schon vor längerer Zeit dafür entschieden, dass man die nicht von konventionell gezüchteten Pflanzen unterscheidbaren eben auch nicht anders reguliert. Also das ist, denke ich, auch nochmal erfreulich und wird möglicherweise auch dann dafür sorgen, dass der Welthandel mit Agrarprodukten eben nicht zu sehr durcheinander gerät, was nämlich ganz klar der Fall wäre, wenn die EU nicht diesem Weg folgt.
Wie ist das Risiko von NGT-Pflanzen im Vergleich zur konventionellen Züchtung einzuordnen? Und bleiben dabei dennoch offene Fragen?
Also das Risiko ist sicherlich, wenn wir uns den genetischen Hintergrund anschauen, dass sich diese Pflanzen nicht unterscheiden von natürlich gezüchteten Pflanzen, auch nicht höher bei den Pflanzen, die wir schon auf dem Feld haben. Was ich in dieser Diskussion jetzt öfter höre, ist das Argument, dass diese Pflanzen angeblich höhere ökologische Gefahren hätten, wenn wir eben diese Eigenschaften in Kulturpflanzen einbringen. Und da muss ich ganz klar sagen, ich meine, wir haben Kulturpflanzen, die auf viele verschiedenen Arten optimiert worden sind für Felder und die aber unter natürlichen Bedingungen überhaupt nicht überleben könnten. Sie haben kurze Halme, sie haben dicke Ähren, sie haben dicke Körner. Die entsprechenden Samen werden nicht mehr auf dem, gleichmäßig in der Natur verteilt. Also dieses Spreading tritt nicht auf. Und wir sehen ja im Prinzip heutzutage, wenn wir die konventionelle Züchtung sehen, keinerlei Ausbreitung unserer Kulturpflanzen in Ökosystemen. Und das gilt mit großer Sicherheit natürlich auch, wenn wir jetzt einzelne Eigenschaften verändern, diese Kulturpflanzen besser fürs Feld machen, gilt das natürlich noch lange nicht, dass wir dadurch diese Pflanzen auch fitter machen für eine Umwelt, wo sie sich gegenüber Wildpflanzen durchsetzen müssten.
Ja, vielleicht nochmal eine kleine historische Ergänzung zu diesen Risikodebatten. Das ist etwas, was ich schon lange bedauere in der öffentlichen Diskussion, dass nie geschaut wird, was ist eigentlich mit den Risikobehauptungen, die man in der Vergangenheit aufgestellt hat. Also wir könnten zurückgehen bis zu den insulinproduzierenden E. colis, von denen man auch behauptet hatte, dass die sich in der Umwelt ausbreiten. Ja, es gibt inzwischen 35 Jahre der Geschichte und es gibt keinerlei Evidenz dafür. Dann hat man bei den transgenen Pflanzen alle möglichen Risiken behauptet. Wir haben auch da inzwischen eine 30-jährige Geschichte des Anbaus dieser transgenen Pflanzen und von den behaupteten Risiken hat sich nichts manifestiert. Es ist manchmal wirklich schade, dass unsere Debatten so ein kurzes Gedächtnis haben und nicht nochmal zurückschauen. Und teilweise sind es ja auch dieselben Kräfte, dieselben Organisationen, die diese früheren Behauptungen aufgestellt haben, die auch die jetzigen Risikobehauptungen aufstellen. Wir sollten wirklich versuchen, wieder stärker wissenschaftliche Plausibilität in diese Risikodebatten einzubringen. Da haben wir wirklich noch einen weiten Weg vor uns. Also auch Vorsorgeprinzip, das immer so gerne genannt wird. Das Vorsorgeprinzip kommt erst ins Spiel, wenn es einen wissenschaftlich begründeten Anlass gibt, wirklich Risiken zu vermuten. Und nicht als ein Totschlagargument letztendlich, um jede Innovation zu verhindern. Dahin müssen wir zurück. Evidenzbasierte Risikobetrachtung und dann entsprechend zu handeln.
Wenn ich da noch ergänzen darf, das Vorsorgeprinzip kann man natürlich auch weiterfassen. Wir müssen Vorsorge tragen für die Umwelt. Wenn wir also Pflanzen ausbringen, die Resistenzen haben gegen Pathogene und wir keine Pestizide mehr einsetzen, dann sorgen wir auch besser für unsere Umwelt und auf andere Art erfüllen wir besser auch ökologisch das Vorsorgeprinzip.
Ja, sehr wichtiger Punkt. Ganz klar, es gehört auch dazu, dass man wirklich auch eine Nutzenanalyse eben auch betreibt und dass man letztendlich auch verschiedene Pfade gegeneinander abwägen sollte. Also wir müssen weg von dem kategorischen Einteilen, dass eine Technik per se als böse oder abzulehnen klassifiziert wird, sondern wir müssen genauer hinschauen, was sind die Anwendungen, was sind die Potenziale, was sind die Wege, wie wir zum Beispiel eben mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft erreichen können.
Was bedeutet der neue Rahmen ganz konkret für Forschung und Züchtung in Europa? Also wo wird aber dadurch einfacher und wo bleiben noch Hürden?
Ich würde hier vor allen Dingen zwei Punkte sehen. Das eine ist, es ist ganz wichtig, dass ein Pfad entsteht, über den Innovation in die Anwendung kommen kann. Dieser Pfad hat in den letzten Jahrzehnten in Europa gefehlt. Das hat dazu geführt, dass sehr viel Forschung auch ausgelagert worden ist, mit Konsequenzen auch für die akademische Forschung. Also wenn die Unternehmen alle aus Europa rausgehen, dann hat das auch einen negativen Einfluss auf die akademische Forschung, obwohl die weiterhin sehr leistungsstark ist in Deutschland und auch in anderen Ländern der EU. Aber es fehlt die Perspektive in die Anwendung. Und wir haben, glaube ich, hier in den letzten Jahren auch schon fast Denkverbote oder eine Schere im Kopf installiert. Also ich beobachte bei uns in der europäischen Pflanzenwissenschaft, dass wir zum Beispiel einen notwendigen Schritt gar nicht mitdenken, nämlich Pflanzen auch im Feld zu testen. Ja, wir haben einfach in den letzten 20 Jahren erleben müssen, dass solche Feldversuche für akademische Institutionen völlig unmöglich sind. Ich meine, Robert arbeitet an einem Institut, die haben das noch vor einiger Zeit versucht, wirklich Feldversuche auch zu machen. Der Aufwand ist irre. Außerdem gibt es Feldzerstörung, also Vandalismus. Man braucht wirklich fast Hochsicherheitsmaßnahmen. Und ich sehe einfach, dass wir in Europa diese Forschung nicht betreiben. Und ich habe große Hoffnung, dass zumindest was NGT1-Pflanzen angeht, wir hoffentlich irgendwann eben auch ins Feld kommen. Das ist eine ganz notwendige Dimension auch der Grundlagenforschung. Es ist ein bisschen so, als würde man einen Wirkstoff versuchen zu entwickeln und würde aber nie in die Klinik gehen. Ungefähr so ist die Situation für uns in den Pflanzenwissenschaften.
Ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass es natürlich auch auf die Förderung der akademischen Forschung einen positiven Effekt haben wird. Also ich denke, dass vielleicht von Projektträgern wie vom BMBF oder DFG vielleicht auch eher auch Förderschienen ausgeschrieben werden, die eben Genome-Editing-Forschung unterstützen werden, vielleicht bis hin zum Freilandversuch. Oft richtet sich das Verhalten der Projektträger ja auch ein bisschen an der gesetzlichen Lage aus. Und wenn jetzt evident wird, dass Potenzial in dieser Forschung steckt, von der akademischen Forschung bis zur Anwendung, denke ich, werden auch die Projektträger mit einer besseren finanziellen Ausstattung dieser Förderung darauf reagieren. Das wäre zumindest sehr erfreulich.
Ja, ich will das gerne nochmal unterstreichen. Also wir sind hier am IPK eben an einem Kulturpflanzenforschungsinstitut. Wir machen Grundlagenforschung, aber eben an Kulturpflanzen. Und natürlich ist es da einfach unabdingbar, dass wir auch Dinge im Feld testen können. Also wir machen, bei uns endet die Arbeit in der Regel bisher im Gewächshaus. Aber das ist natürlich keine realistische Umgebung für eine Kulturpflanze. Und da sehe ich also für uns in der Forschung auch die größten Chancen, dass wir eben einfach auch zu Forschungszwecken, aber natürlich auch mit Anwendungsperspektive Dinge im Feld testen können.
Patente werden in der öffentlichen Debatte häufig genannt. Aus Ihrer wissenschaftlichen Praxis heraus gefragt, welche Rolle spielen Patente im Alltag von Forschung und Züchtung und ab welchem Punkt werden sie überhaupt relevant?
Nun, für die akademische Forschung, auch mit Schwerpunkt Grundlagenforschung, ist die Lage bezüglich Patentierbarkeit eigentlich irrelevant, weil für Forschung, akademische Forschung, können patentierte Methoden, Inhalte ohne Lizenzzahlungen genutzt werden. Aber natürlich für die Anwendung, vor allem für Züchtungsbetriebe, die Saatgut erzeugen, ist die Patentsituation ganz wesentlich. Denn die müssten tatsächlich, wenn sie eine patentierte Pflanze für ihre weiteren Züchtungsprozesse verwenden wollten und diese patentiert wäre, Lizenzen an den Patentinhaber zahlen. Ja, das ist eine ganz andere Situation, als es in der akademischen Forschung ist. Deswegen ist es auch so kontrovers diskutiert worden und trotzdem beinhaltet die Entscheidung im Trilogverfahren die Möglichkeit, dass NGT1-Pflanzen patentiert werden können. Ich denke, den Diskutanten im Trilogverfahren war klar, dass diese Entscheidung sehr kontrovers diskutiert werden wird. Und deswegen hat man, ich denke, vielleicht als eine Art Kompromiss auch noch gesagt, okay, Informationen zu Patenten von NGT1-Pflanzen müssen in einer öffentlichen Datenbasis hinterlegt werden, in einer öffentlichen Datei, in einem öffentlichen Register. Und zwar muss da informiert werden, ob mit dieser NGT1-Pflanze intendiert ist, ein Patent anzumelden oder ob es schon Patente gibt. Und auf freiwilliger Basis können die Inhaber dieser Patente auch angeben, ob sie planen, Lizenzen zu, ja, sagen wir, fairen Bedingungen anzubieten. Des Weiteren ist beschlossen worden, dass eine Expertengruppe zu dieser Entscheidung zur Patentierung gebildet wird. Da sind auch zum Beispiel Mitarbeiter des Europäischen Patentbüros dabei. Und diese sollen für ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Regelung nachschauen, ob sich diese Patentierbarkeit von NGT1-Pflanzen auf die Verfügbarkeit von Saatgut auswirkt oder auch auf die Konkurrenzfähigkeit von europäischen Züchtungsbetrieben. Falls die Expertengruppe feststellen wird, okay, hier gibt es negative Auswirkungen der Patentierbarkeit, dann soll es auch möglich sein, die Regelungen noch zu verändern. Und ich denke, das halte ich für eine sehr faire Geschichte, denn sehr viele Züchtungsbetriebe werden natürlich eher ihre Ressourcen in die Züchtung von NGT1-Pflanzen investieren, wenn sie auch sehen, es wird einen Return of Invest geben. Und natürlich muss aber auch gewährleistet sein, dass diese patentierten NGT1-Pflanzen dann zu fairen Lizenzbedingungen auch der größeren Züchtungscommunity zugänglich gemacht werden. Und ich hoffe sehr, dass die Expertengruppe nach einem Jahr das dann auch so sehen wird.
Es ist generell so, dass diese Patentfragen höchst komplex sind und auch wir alle werden das, glaube ich, nicht schaffen, das hier wirklich erschöpfend darzustellen, denn man braucht eine Menge juristischer Expertise und zwar auch sehr spezieller juristischer Expertise. Aber was man, glaube ich, sagen kann und festhalten kann, ist es ganz wichtig, dass diese Regulierung von neuen genomischen Techniken etwas losgelöst wird von der Frage der Patentierung, weil das einfach so komplex ist, dass man letztendlich auf die Technik und die Innovation verzichten würde, wenn man darauf wartet, dass man hier alle Fragen geklärt hat. Wir müssen einerseits sehen, es gibt die EU, es gibt aber auch einen größeren europäischen Patentrahmen. Es gibt weltweite Abkommen auch zur Würdigung von Patenten. Um mal ein Beispiel hier zu nennen, es ist ein bisschen eine Scheindiskussion, wenn man in der EU so tut, als könnte man einfach sagen, wir wollen diese und jene Patente nicht. Die EU ist eben auch durch weltweite Verträge insofern gebunden, als trotzdem hier weiterhin Patente angemeldet werden können. Und es ist dann immer noch eine, also auch wenn die eben von außerhalb von Europa kommen. Und es ist immer noch eine Frage, wie die dann bewertet werden. Ganz viele Verfahren sind auch weiterhin anhängig. Viele Fragen sind auch grundsätzlich von Gerichten noch nicht entschieden. Und ich glaube, der richtige Weg ist einfach, dass man Schritt für Schritt vorwärts geht, dass man beobachtet und dass man dann auch versucht, jeweils möglicherweise anzupassen. Es gibt aber auch die Perspektive, das ist was ich von einem Patentanwalt gelernt habe, dass möglicherweise die Patente auch an Bedeutung verlieren werden, weil einfach die Produktzyklen sehr schnell und kurz werden. Und es irgendwann mal eine Situation gibt, die so ähnlich ist wie bei Software, wo es eben auch keine Patente gibt, weil die Software immer sofort auch weiter genutzt und weiterentwickelt wird. Also möglicherweise kommen wir dahin. Oder die Breite der möglichen Techniken wird so groß, dass auch die Verfahrenspatente auf die eigentlichen Methoden keine Rolle mehr spielen, weil es genügend Alternativmethoden gibt. Also all das sind mögliche Szenarien und es ist wichtig, einfach vorwärts zu gehen. Und wie gesagt, zu beobachten und zu justieren. Aber nicht die Regulierung der neuen genomischen Techniken abhängig davon zu machen, dass man alle Patentfragen gelöst hat, weil das wäre ein Verschieben zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Wir kommen jetzt zur letzten Frage und ich würde jede oder jeden Einzelnen von Ihnen bitten, sie zu beantworten. Fangen wir mal mit Gabriele Kritschall an. Wenn Sie einen Schritt zurücktreten, was sagt dieser Kompromiss aus Ihrer Sicht über den zukünftigen Umgang der EU mit neuen Züchtungsmethoden aus?
Also was meine Kollegen und ich in den letzten Jahrzehnten in der Diskussion um klassische Gentechnik erfahren haben, war, dass die Kommission und auch das Parlament immer sehr risikoavers reagiert haben, ja, und damit immer auf die Bremse getreten sind, wenn es um die Einführung von neuen Technologien ging, vor allem wenn es darum geht, Nahrungsmittel zu erzeugen. Und deswegen waren viele auch sehr skeptisch, was denn das Ergebnis des Trilogs-Verfahrens sein würde. Und wir waren, glaube ich, alle sehr positiv überrascht, dass das Trilogverfahren doch tatsächlich jetzt noch in diesem Jahr einen sehr guten politischen Kompromiss vorgeschlagen hat. Und ich denke, das lässt jetzt doch sehr positiv in die Zukunft blicken, weil offensichtlich auf EU-Ebene vielleicht auch langsam ein Umdenken stattfindet, dass Innovation nicht nur bedrohlich ist, sondern wirklich Innovation auch Potenziale erschließt, so wie der Holger Puchter vorhin gesagt hat, Nachhaltigkeit zu fördern und auch die europäischen KMUs in ihren Bestrebungen voranzubringen und uns nicht in Nachteil zum Rest der Welt zu bringen. Also ich glaube, wir haben das alle jetzt als sehr positiv erfahren und hoffen, dass es auch so weitergeht.
Holger Puchter?
Ja, also ich glaube, dass zum Beispiel am Ende, ich glaube also, dass zum Beispiel am Ende viele Leute sehr viel positiver dieser Entscheidung entgegensehen werden, als sie es momentan tun. Auch zum Beispiel die Biobranche. Ich glaube nämlich, dass das eine sehr salomonische Regelung ist, weil der Biobranche ermöglicht wird, eben aufgrund der Tatsache, dass die Samen gekennzeichnet werden müssen in der EU, die mit dieser Technik entsprechend hergestellt werden, dass sie zukünftig auch ihren Kunden garantieren kann, dass die Produkte, die sie produziert, eben nicht mit diesen modernen Techniken hergestellt sind. Und das, denke ich, ist ein sehr schönes Geschäftsmodell für diesen Bereich. Und deswegen erwarte ich, dass langfristig die Biobranche sogar einen Aufschwung nehmen wird aufgrund dieser Regelung.
Robert Hoffi?
Ja, ich schließe mich da an. Ich finde es also auch sehr erfreulich, dass wir jetzt nach dieser jahrelangen Diskussion tatsächlich einen Kompromiss gefunden haben, der also sinnvolle Anwendungen dieser Techniken in der Pflanzenzüchtung ermöglicht, anstatt sie einfach pauschal zu verhindern. Gabi hatte es vorhin erklärt, dass wir ja noch diese, also wenn wir dann die abschließende politische Entscheidung im Frühjahr nächstes Jahr haben, dass es dann noch die zweijährige Implementationsphase gibt. Das Ganze dann also 2028 wirksam werden könnte. Eine falsche Erwartung wäre, dass dann also sofort Sorten auf die Felder kommen, die mit diesen Techniken gezüchtet wurden. Gerade die europäischen Züchter waren ja hier bisher sehr zurückhaltend, weil eben die politische Regulierung bisher da eher das verhindert hat, dass man die anwenden kann. Also das wird, dass wir die Ergebnisse wirklich auf den Feldern sehen in Form von neuen Sorten, wird dann also jetzt noch ein bisschen dauern, weil quasi die konkreten Arbeiten daran eigentlich jetzt mit der Rechtssicherheit dann erst beginnen können.
Und last but not least, Stefan Clement.
Ja, ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch, war aber, was dieses Trilogverfahren angeht, in den letzten Monaten doch eher pessimistisch. Insofern bin ich positiv überrascht und ich freue mich darüber, dass diese Tür aufgemacht worden ist und wir uns wirklich in diese Richtung bewegen können, auch wenn es eben relativ langsam passiert. Was ich allerdings immer noch als Befürchtung im Hinterkopf habe, ist, dass es eine ganze Reihe von Organisationen und politischen Kräften gibt, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr profitiert haben von diesen Diskussionen und auch von der grundsätzlichen Ablehnung. Und ich fürchte, dass immer noch eine Menge Möglichkeiten existieren, eben weiter Sand ins Getriebe zu streuen. Und ich hoffe einfach vor allen Dingen, dass jetzt durch diese erste Einigung und vielleicht auch ein paar positive Rückmeldungen darauf, auch aus der Öffentlichkeit, dass einfach der politische Mut wächst, wirklich zu einer ehrlichen Debatte zu kommen, darüber, auf welchen Pfaden wir wirklich auch in Zukunft Landwirtschaft betreiben wollen. Und dass wir einfach unser Repertoire wirklich erweitern. Und was ich ansonsten für die Forschung erhoffe, ist, dass jetzt unsere Doktorandinnen und Doktoranden vielleicht auch die Perspektive sehen, erstmals, dass das, was sie bei uns in den Laboren lernen, vielleicht wirklich auch mal irgendwo in die Anwendung kommen kann, wenn auch etwas später. Und ich erhoffe mir davon einfach auch einen Motivationsschub und eine größere Sinnhaftigkeit eben auch der eigenen Arbeit. Aber wie gesagt, ich bin nur vorsichtig optimistisch, weil ich schon sehe, dass wir weiterhin auch viele Debatten führen und Argumente hören, die nicht stichhaltig sind, die letztendlich auf Fake News basieren, die aber trotzdem weiterhin ziemlich wirkmächtig sind. Also wir müssen am Ball bleiben in der Debatte.
Das war unser Podcast-Special zur Triloge-Einigung der EU-Institutionen zu neuen genomischen Techniken. Ich danke Gabriele Kritschall, Holger Puchter, Robert Hoffi und Stefan Clemens ganz herzlich für das Gespräch und Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut.